Hallo und willkommen im Equal Care Podcast für alle Eltern, die Gleichberechtigung im Familienalltag leben und als Team gemeinsam wachsen wollen, verbunden und gleichberechtigt. Ich bin Hannah Drexler, Kulturwissenschaftlerin, systemische Beraterin, Coachin und Mama von 3 Kindern. Mein Mann und ich leben seit Beginn unserer Elternschaft ein 50-50-Modell und daher weiß ich auch ganz persönlich, Gleichberechtigung ist möglich, aber sie passiert nicht von allein. Hier bekommst du Impulse und praktische Tipps, um Care-Arbeit fair zu verteilen, Rollenbilder zu hinterfragen und neue Perspektiven auf Mutterschaft und Elternsein zu gewinnen. Schön, dass du zuhörst. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge. Ich bin mit etwas heiserer Stimme am Start, deswegen halte ich das Intro kurz. Meine heutige Gästin ist Antje Schrupp, Politikwissenschaftlerin, Journalistin, feministische Denkerin und Autorin. Antje und ich haben über 2 ihrer Bücher gesprochen, Postpatriarchales Chaos und wie wir mit Feminismus die Freiheit erobern und Schwanger werden können, ein Essay über Körper, Geschlecht und Politik. Beides sind wirklich sehr lesenswerte, ja, und für die Themen dieses Podcasts höchst relevante Bücher. Ich lege sie euch sehr ans Herz. Die Links findet ihr in den Shownotes. Und ja, insgesamt habe ich das Gespräch wirklich sehr genossen. Es ist eine dieser etwas kulturhistorisch-theoretischen Folgen mit einem Blick auf Feminismus, den ich absolut teile. Und es war einfach ein Privileg, mit einer so klugen Denkerin wie Antje sprechen zu dürfen. Ja, ich wünsche euch viel Freude und Inspiration mit dieser Folge. Ja, liebe Antje, ich freue mich erstmal sehr, dass du heute zu Gast in meinem Podcast bist. Herzlich willkommen.
Ja, danke. Ich freue mich auch sehr.
Ich habe dein Buch Postpatriarchales Chaos und wie wir mit Feminismus die Freiheit erobern in den Märzferien, in meinem Urlaub, ich erinnere mich noch ganz genau, recht schnell verschlungen, fand es sehr spannend. Genau, da kommen wir gleich dazu. Als Einstieg habe ich mich gefragt, wie du konkret oder spürbar zum Thema Feminismus gekommen bist. Ich habe nämlich bei mir mich das nochmal so gefragt, dass eigentlich erst mein Mutterwerden mich zu einer bewussten Feministin gemacht hat. Ich würde rückblickend behaupten, ich war es im Grunde schon immer. Ich bin auch in gewisser Weise feministisch geprägt durch meine eigene Mutter. Ja, ich könnte viele Beispiele nennen, auch konkret aus meiner Schülerinnenzeit zum Beispiel, ne, wo es um Gerechtigkeitsthemen ging, um dieses Bewusstsein zu Unterschieden, geschlechtsbedingten Unterschieden und Gerechtigkeitsfragen. Aber dieses mich so zu nennen, ein Selbstverständnis als Feministin zu entwickeln, das hat ein bisschen gedauert. Und deswegen habe ich mich gefragt, wie war das bei dir?
Ja, die Frage ist gut, denn da ich keine Mutter bin, ich habe keine Kinder, konnte ich auf diesem Weg nicht Feministin werden. Und vielleicht wäre ich es auch nie geworden, weil tatsächlich ich mich nie benachteiligt gefühlt habe. Ich bin aufgewachsen und habe die Erfahrung gemacht, dass ich eigentlich ein vollwertiger Mensch bin und ich habe mich gleichberechtigt gefühlt und diese paar Sachen, die noch nicht ganz in Ordnung sind, die fand ich nicht so bedeutsam und klar kann ich mir gut vorstellen, dass Kinder bekommen dann so ein Einschnitt ist, wo man auch bewusst darüber nachdenkt. Bei mir war es so, dass ich in der Begegnung mit italienischen Feministinnen feministisch geworden bin, die den Gleichheits- oder Gleichstellungsfeminismus kritisiert haben, weil sie sagten, diese Gleichstellung gibt uns das Angebot, genauso zu werden wie Männer und dann unter dieser Voraussetzung auch nicht mehr benachteiligt zu werden. Aber wollen wir das überhaupt genauso werden wie die Männer oder haben wir nicht größere Wünsche an die Welt? Und diese Idee, dass ich ja noch mehr wollen könnte als bloß gleichberechtigt sein, die hat bei mir sozusagen Feuer gefangen und dafür habe ich mich dann interessiert und hatte dann den Eindruck, ja, ich muss Feministin werden, einfach um für diese größere Utopie oder Vision kämpfen zu können. Ja,
spannend. Und nun habe ich schon dein Buch erwähnt, in dem du unsere Gegenwart nicht einfach nur als eine Phase des Backlash, sag ich mal, beschreibst von patriarchalen Strukturen, wie es so auch allgemein wahrgenommen wird, glaube ich, oder viel beschrieben wird, ne? Oder eben einfach als fortbestehendes Patriarchat. Manche sind ja auch noch damit beschäftigt, überhaupt zu verstehen, dass wir in patriarchalen Strukturen leben. Du beschreibst es, oder ja, unsere Gegenwart als ein postpatriarchales Chaos oder einen chaotischen Zustand. Was meinst du genau damit? Und worin unterscheidet es sich eben von diesem bloßen Backlash oder davon, dass das Patriarchat einfach nur weiter da ist?
Genau, das sind 2 Gründe, die mich dazu bringen. Der erste Grund ist, dass ich glaube, wenn man von Backlash oder Rückkehr des Patriarchats oder gar bleibendem Patriarchat spricht, dann werden die Erfolge der Frauenbewegung und des Feminismus so ein bisschen kleingeredet. Das hört sich so an, irgendwie, wir haben gekämpft, aber wir hatten keinen Erfolg und jetzt es ist alles immer noch so schlecht, wie es schon immer war oder wird jetzt wieder so schlecht, wie es früher war. Und ich glaube das nicht. Ich glaube, dass der Feminismus eine grundlegende Veränderung im Selbstbewusstsein von Frauen gebracht hat, die nämlich nicht mehr daran glauben, dass sie weniger wert sind als Männer. Und diese, deswegen sage ich, wir haben da eine grundlegende Veränderung gebracht und die sollten wir uns nicht wegreden lassen. Und der zweite Grund, warum ich nicht einverstanden bin mit der These, ist, dass ich glaube, was wir jetzt erleben, ist in gewisser Weise sogar schlimmer, als es das traditionelle Patriarchat gewesen ist. Weil das traditionelle Patriarchat war ja eine Ordnung, eine hierarchische Ordnung, wo Männer über Frauen standen oder eigentlich Väter über ihren Kindern und allen Frauen standen. Es war ja auch eine innermännliche Herrschaftsform. Und diese Ordnung war ungerecht und wir haben sie bekämpft, aber sie war eben auch, sie hatte Berechenbarkeit, sie hatte bestimmte Werte, bestimmte Regeln, an die sich auch die Patriarchen selber halten mussten. Das heißt, und was wir jetzt haben, ist eigentlich sowas wie, die Väter sind vom Thron gestoßen und jetzt tanzen ihre Söhne auf dem Tisch und sehen überhaupt nicht mehr ein, dass sie sich an irgendwelche Regeln halten sollen. Und das ist eine sehr gefährliche Dynamik, die eben zu Zerstörung führen kann und auf die man auch anders strategisch reagieren muss als auf das traditionelle Patriarchat, meine ich.
Das heißt, dieses Chaos wird von mächtigen Männern, so wie ich dich verstehe, produziert. Und seit wann würdest du sagen, oder wann hat das angefangen? Was sind so Schlüssel? Momente, Ereignisse, die dieses Chaos ja ausgelöst haben losgelöst haben.
Also ich denke, wer diese Chaoten sind, das sieht man, ne, wenn man Trump sieht, einen Putin, diese Tech-Pros, aber auch irgendwelche terroristischen Banden oder so, die Welt sich unterwerfen wollen. Aber das hatte eben eine lange Vorgeschichte. Ich glaube also, ein zentraler Einschnitt war der Erste Weltkrieg. Denn bis zum Ersten Weltkrieg hatten wir diese Art von weißen, alten Männern mit Bart und Hut, die sozusagen alle Machtpositionen ja okkupiert haben, alle Parlamente, die Universitäten, die Gerichte, die Kulturproduktion, den Journalismus, die Medien und alles war von dieser Sorte Mensch dominiert und alle anderen wurden ja auch explizit ausgeschlossen. Also all diese Institutionen, die wir heute als demokratische Institutionen feiern, sind ja auf dem Ausschluss von Frauen zum Beispiel begründet worden. Und diese Herrschaft des klassischen Patriarchats bekam halt einen echten Rückschlag durch den Ersten Weltkrieg, weil das so viele Tote verursacht hat, so viel Leid, die ganze Wirtschaft durcheinander gebracht hat. Es wurde einfach deutlich, dass diese Art Ordnung keine Ordnung ist, sondern zu Leid und Krieg führt. Und daraus entstanden sind dann halt die Reformen im 20. Jahrhundert. Das Frauenwahlrecht wurde eingeführt nach dem Ersten Weltkrieg. Es gab die Sozialdemokratie, wurde stärker, wurde sogar Regierungskraft, hat dann Sozialgesetze, Arbeitsgesetze, Schutzgesetze und so weiter eingeführt. Aber gleichzeitig ist auch der Weg bereitet worden für Faschismus, für eine wirklich brutale Herrschaft, die ja auch schon so ein Vorläufer von postpatriarchalem Chaos war. Wir hatten dann den Zweiten Weltkrieg, die Niederlage des Faschismus und dann nochmal einen Aufschwung, einen Versuch, sowas wie eine postpatriarchale Ordnung, sage ich mal, zu schaffen, in dem eben noch mehr Bürgerrechte eingeführt wurden, in dem dann die Frauenbewegung war, die Studentenbewegung und so weiter. Aber es hat nicht so richtig funktioniert. Und ich glaube, was ganz erheblich dann zu dem heutigen postpatriarchal chaotischen Zustand geführt hat, war auch der Neoliberalismus als Ideologie, der ja schon für die Abschaffung aller Regeln eingetreten ist, wo es dann eben hieß, Wirtschaft darf nicht reguliert werden, sondern am besten lässt man den Kräften freien Lauf. Und heute erleben wir sowas eben im Bereich der Politik. Die Politik ist völlig schwach geworden. Sie kann eigentlich kaum noch Regeln durchsetzen gegenüber die faktische Macht, sowohl in ökonomischer Hinsicht als auch eben jetzt ganz neue Entwicklungen, dass auch im internationale Regeln in Bezug auf Krieg und das Überfallen anderer Länder und so weiter nicht mehr gelten sollen. Genau, das ist jetzt ist es sehr offensichtlich, was sich aber eigentlich schon lange angekündigt hat.
Mhm. also irgendwo sind gerechtere Verhältnisse an einzelnen Stellen entstanden, aber insgesamt nicht wirklich. Mhm. Und auch dieses Projekt Gleichstellung, das hast du ja auch eingangs erwähnt, dass es dich eigentlich fasziniert hat, ne? Nicht nur das Gleiche zu wollen, sondern eigentlich mehr als sozusagen die bessere oder die andere Welt, also ne, sozusagen nochmal darüber hinaus zu gehen, nicht nur wir wollen das Gleiche, was die Männer dürfen in dieser ungerechten Welt. Also das fand ich auch spannend, diesen Punkt, die Welt wird nicht automatisch gerechter, wenn Frauen in einer ungerechten Welt sozusagen die gleiche Rolle spielen können wie Männer. Und wenn ich dich eben richtig verstehe, sagst du da jetzt, wir sind da eben an unseren Grenzen irgendwie mit dem Thema Gleichstellung. Was brauchen wir denn eigentlich stattdessen? Was sind da deine Ideen?
Ja, der entscheidende Geburtsfehler, würde ich sagen, von diesen modernen Demokratien war, dass sie die Ungleichheit in Bezug auf schwanger werden können und Reproduktion nicht einkalkuliert haben. Sie haben getan, oder diese moderne Emanzipation tut so, als wären Frauen irgendwie auch Männer. Und das ist, es gibt aber diese kategoriale Unterscheidung zwischen Menschen, die schwanger werden können und denen, die es nicht können. Und wir, diese 5000 Jahre Patriarchat beruhten ja darauf, dass sie diese beiden Sorten Menschen ungleich behandelt haben und gesagt haben, seit Aristoteles, der letzten Endes diese Idee in die Welt gesetzt hat, dass Menschen, die schwanger werden können, irgendwie keine richtig normalen Menschen sind, weil sie in dieser Naturform verhaftet geblieben sind. Und schwanger werden und Kinder gebären wird nicht als kultureller Beitrag verstanden, sondern als Reste von der tierischen Natur, denen wir Menschen ausgeliefert sind und von denen man sich möglichst weit entfernt. Und deswegen entstand ja dann diese Ideologie der getrennten Sphären, wo alles das, was mit wurde dann halt das schwanger werden können, Reproduktion wurde als weiblich klassifiziert und ausgeschlossen aus diesem ganzen Bereich. Und wenn wir jetzt sagen, das wollen wir nicht mehr, wir wollen auch Menschen, die schwanger werden können, als vollständige freie Wesen verstehen und wir wollen diese Hierarchie abschaffen, dann muss man aber alles, was mit Schwangerwerden, Reproduktion und so weiter zu tun hat, auch einbeziehen in die gemeinsame Welt. Und das ist eben nicht passiert, sondern irgendwie kam die Idee, das regelt sich dann von selber. Wenn Frauen alles dürfen, was bis dahin nur Männer dürfen, dann, keine Ahnung, gibt es irgendwie so eine Art auch unsichtbare Hand, die sich dann um Kranke kümmert, um Kinder kümmert, die all diese damit verbundenen Arbeiten irgendwie mysteriöserweise erledigt. Und das ist halt Quatsch. Das konnte ja gar nicht funktionieren. Und es wird aber immer noch bis heute so getan, weil immer noch unbezahlte reproduktive Arbeiten nicht in die volkswirtschaftlichen Berechnungen einfließen, wenn wir die haarsträubenden Vorschläge sehen, die gerade aus der Regierung kommen in Bezug auf Sparen bei Pflege, bei Unterhaltsvorschuss, bei Krankheiten und so weiter. Das ist alles, das ist wirklicher Wahnsinn. Mhm. Es ist einfach Quatsch, das kann nicht funktionieren und die Probleme, die wir jetzt haben, die kommen alle daher, dass man sich diesen Thema nie so richtig gestellt hat.
Ja, es kommt einem so vor, als hätten wir uns selber sozusagen die Lebensgrundlage, also als nehmen wir sie uns, also durch die Erde an sich, aber auch eben, indem wir Care nicht anerkennen oder nicht anerkennen, dass wir das alle brauchen. Ne? Wenn wir das immer ignorieren, also genau, wird es immer absurder. Und dann wundern wir uns, wie schlecht es uns geht. Und also gerade finde ich auch diesen Freiheitsbegriff in Bezug auf Familie oder Beziehung total spannend, weil gerade Familien ja Orte sind oder wie auch immer wir es nennen, also sozusagen der Mensch in Gemeinschaft lebend. Wir sind ja voneinander abhängig. Das ist ja auch etwas, was wir eben ignorieren. Mhm. Ne? Und da finde ich spannend, wie geht dein Feminismusbegriff, der ja ganz stark mit Freiheit verknüpft ist, mit dieser realen Abhängigkeit voneinander einher.
Ja, genau. Also ich würde sagen, wir können Freiheit nur haben, wenn wir diese Abhängigkeit akzeptieren und in unseren Freiheitsbegriff integrieren. Also der männlich-patriarchale Freiheitsbegriff fokussiert auf Unabhängigkeit, auf Rationalität, auf das, was Menschen tun, die keinerlei Verantwortlichkeit anderen gegenüber, aber auch keinerlei Bedürftigkeit, die sie nicht selber erfüllen können. Also diese Fiktion des gesunden, able-bodied, freien, materiell abgesicherten Mann-Menschen, das ist das Modell, an dem wir unsere Freiheitsvorstellungen festmachen. Und alle Menschen, die das nicht sind, die können also irgendwie nicht frei sein. Und das bedeutet aber, wenn man es ernst nimmt, dass die allermeisten Menschen einfach gar nicht frei sein können. Und das ist ja was, was wir nicht akzeptieren, was ich nicht akzeptieren will. Ich will nicht Freiheit nur für diese wenigen, die diese Kriterien erfüllen. Also würde ich sagen, wir müssen lernen, dass wir frei sein können, obwohl wir ungleich sind, obwohl wir abhängig sind, obwohl wir verantwortlich sind für andere, die auf uns angewiesen sind. Diese ganzen Arten von Ungleichheit lassen sich nicht prinzipiell abschaffen. Es lässt sich nicht abschaffen, dass ein Baby von Erwachsenen abhängig ist. Wir kommen auf die Welt und können uns nicht selbst versorgen. Und anstatt das immer in so eine weibliche Sphäre auszulagern und zu sagen, ja, da gelten völlig andere Regeln, müssen wir Regeln schaffen, die auch für diese Situation passen. Und wir müssen also lernen, dass Freiheit nicht Unabhängigkeit bedeutet. Dass Freiheit nicht bedeutet, dass man keine Verantwortung trägt für andere Leute. Und dass Freiheit nicht bedeutet, dass man nicht Dinge braucht, die man sich selber nicht beschaffen kann. Und von diesem Grundgedanken aus müssen wir dann auch unsere Sozialgesetze, unsere Gerichtsbarkeit, unsere Organisation im Alltag und so weiter neu denken. Und das passiert halt leider nicht. Also Feministinnen haben da schon bibliothekenfüllende Bücher drüber geschrieben, wie das gehen kann. Da gibt es längst Konzepte, da gibt es lange gute Überlegungen. Aber irgendwie finden die eben nicht den Eingang in diese institutionelle Politik, wie wir sie jetzt haben. Und wahrscheinlich brauchen wir da einfach ein paar grundlegendere Sachen. Also vielleicht, wir müssen über diese Strukturen nachdenken. Und nicht nur nachdenken, sondern das auch praktizieren. Und man kann ja ein bisschen sagen, alles, was derzeit in der Regierung vorgeschlagen wird, geht genau in die falsche Richtung.
Ja, absolut, sehe ich auch so. Und ich denke auch immer wieder, weil ich ja tagtäglich mit Paaren vor allen Dingen arbeite, die versuchen, sich Care-Arbeit möglichst fair aufzuteilen und sich fragen, wie das geht. Die geraten natürlich immer wieder an diese strukturellen Grenzen, ne, die begegnen die ihren Rollenbildern, den Stereotypen in der Gesellschaft. Mhm. Und gleichzeitig machen die ja genau diese Erfahrung, wir werden sozusagen miteinander freier, wenn wir uns hier gemeinsam verantwortlich fühlen, weil wir uns dann ersetzen können, entlasten können, weil wir die Kraft dieser ganzen Verbindung und Beziehung erleben. Und ja, diese Erfahrung, ne, die fehlt dem Mann in Anführungsstrichen, der in der irgendwo in der Machtposition weit weg von den Grundfragen des Lebens, könnte man fast sagen, ne, erlebt, genau. Dem sozusagen der Rücken freigehalten wird und der keinen Kontakt zu Care-Themen hat. Und diese Frage, wie kann der Blick verändert werden, das ist ja wirklich genau einer, der einen zur Verzweiflung bringen kann aus dieser Perspektive heraus. Du hast ja auch viel nachgedacht eben über diese, du nennst es reproduktive Differenz, ne? Also die Fähigkeit eben schwanger werden zu können, das ist ein anderes Buch, oder eben nicht werden zu können. Auch da habe ich viele spannende Gedanken gefunden, die für mich ja auch ein Teil auf die Antwort auf die Frage sind, was ist denn eigentlich eine feministische Elternschaft? Wie würdest du diese Frage beantworten?
Genau, wie die Jungfrau vom Kinde kann ich da jetzt sprechen. Also ich denke, natürlich lässt sich vieles machen. Also man sollte jetzt nicht diese Analyse, die ich eben gebracht habe, da als Ausrede dafür verwenden, dass man ja gar nichts dran ändern kann. Wir leben schon in einem relativ wohlhabenden Land mit relativ großen Freiheitspotenzialen. Und ich finde gut, wenn Paare oder auch größere Communities versuchen, diese Freiräume möglichst so auszunutzen, dass sie zum Beispiel die Arbeit anders verteilen, als es klassischerweise vorgesehen ist und so weiter. Man muss natürlich sehen, dass das Grenzen hat, dass man nicht ganz gegen die Strukturen ankämpfen kann und dass es eine Grenze hat und dass wir deswegen auch die Strukturen verändern müssen. Aber ich würde sagen, wir können viel im Privaten schon auch tun. Ich finde ein bisschen, dass es sich zu sehr auf das heterosexuelle Paar konzentriert, die Art, wie da feministisch drüber gesprochen ist, weil man wirklich, es gibt diese eigentlich liberale Idee, dieses Dilemma, was ich beschrieben habe, so zu lösen, dass das die Familien intern machen sollen. Also die Gleichberechtigung soll innerhalb der Familien ausgehandelt werden und statt wie früher es den Frauen aufzutragen, trägt man es jetzt den Paaren auf. Und das ist dann natürlich gleichmäßiger verteilt, Aber das strukturelle Problem wird dadurch nicht gelöst, weil wir ja nicht nur Paare haben. Wir haben dann eben den Unterschied zwischen Paaren mit Kindern und zum Beispiel Singles, die keine Kinder haben. Und diese Ungerechtigkeit bleibt weiter bestehen, ja, weil nicht die Allgemeinheit das trägt. Und man hat natürlich auch durch diese Illusion, wir können das Problem lösen durch Gleichverteilung zwischen Frauen und Männern, also Müttern und Vätern, hat man das Problem geschaffen, dass man so vaterrechtliche Ansprüche bestärkt hat. Also zum Beispiel war in der Frauenbewegung der 70er Jahre war ein großes Freiheitspotenzial, das auch gegen patriarchale Strukturen gewirkt hat, dass einfach Frauen und auch Mütter sich von Männern getrennt haben, die diese freiheitlichen Wege nicht mitgehen wollten. Und dann haben sie gesagt, okay, wenn du das nicht willst, dann ziehe ich jetzt aus, und die konnten ihre Kinder mitnehmen ohne Probleme, weil damals die Kinder den Müttern zugesprochen wurde. Jetzt ist eine Frau, die Kinder hat und sich aus patriarchalen Beziehungsstrukturen lösen will, die muss wählen zwischen ihrer Freiheit und den Kindern. Und diese Rechte von Vätern auf Kinder haben die Freiheit von Müttern total eingeschränkt, sich von diesen Vätern zu trennen. Weil im Prinzip sage ich immer, wenn man heute schwanger wird und ein Kind bekommen will, dann hat man sich auf 18 Jahre an diesen Mann gebunden und kommt nicht mehr weg davon. Und ich finde das nicht besonders feministisch. Ich finde auch interessant, ich beschäftige mich gerade auch ein bisschen mit dem Feminismus im 19. Jahrhundert, und da war ein ganz großes Thema, das in linken Kreisen diskutiert wurde, freie Mutterschaft. Und freie Mutterschaft hieß damals, Mutter werden können, ohne einen Mann in einer patriarchalen Beziehung zu haben. Und da sollten wir wieder ein bisschen drüber nachdenken, ob wir diese Gleichberechtigung nicht sehr teuer verkauft haben, nämlich mit unserer Freiheit. Und deswegen plädiere ich sehr dafür, dass wir auch über andere alternative Familienformen nachdenken, über die Möglichkeit von Single-Elternschaften, über die Möglichkeit von Co-Parenting, also dass man verschiedene Strukturen hat, wie Erwachsene mit Kindern zusammenleben können in dieser Care-Beziehung, ohne dass das die so auf diese genetische Elternschaft, heterosexuelle genetische Elternschaft zusammengezogen ist. Das ist kein guter Weg gewesen.
Ja, absolut. Auch das sehr spannend. Und ja, diese Frage, genau, wer trägt diese Verantwortung, wer hat dann welche Rechte? Genau, funktioniert natürlich nur so lange, ob da sozusagen eine gute Beziehung ist.
Genau.
Gleichzeitig fand ich auch diesen Punkt, es geht auch um das eigene Wollen entdecken oder das eigene Begehren, nennst du es auch, ne? Also dass das eigentlich ein Teil des Fortschritts ja ist, was wir erreicht haben, überhaupt Frauen zu haben, die etwas wollen dürfen oder überhaupt was wollen. Ja, in meiner Arbeit denke ich eigentlich, es geht aber, also erweitere ich schon auch immer auf die Männer und Väter natürlich, also dieses, wo ist eigentlich deren Wollen und Begehren zum Beispiel für Care-Arbeit, ne? Also sozusagen, da sehe ich das auch natürlich als Voraussetzung, das zu wollen, um da was zu verändern. Ja, magst du nochmal dieses Begehren einordnen als, ja, wenn ich es richtig verstanden habe, Form auch in Beziehung zu gehen, Form des Aufbegehrens, Form der Veränderung, also welche Rolle spielt dieses etwas wollen dürfen?
Ja, wir haben aus dem Patriarchat, also postpatriarchal heißt ja, wir kommen aus dem Patriarchat. Das Patriarchat ist das, wo wir herkommen, und natürlich ist das dann auch immer noch einflussreich in Bezug auf unser Denken, Fühlen und so weiter. Und zu diesem traditionellen Patriarchat hat ganz wesentlich gehört, dass Frauen nichts zu wollen haben. Männer hatten was zu wollen, also das Wollen der Männer war der Gegenstand von Philosophie und Politik und so weiter. Aber die Frauen hatten eine Rolle zu erfüllen. Aus dieser Rolle, sie können Kinder gebären, folgte dann eben generell, dass sie dass Männer sich darüber unterhalten haben, was ist die Rolle oder die Natur oder die Bestimmung der Frau, und das hatte die Frau zu tun. Individuelle Freiheit, unterschiedliche Positionen und so weiter. Das waren Sachen, Männer konnten ganz viele verschiedene Meinungen und Ideen haben, aber Frauen mussten ihre Rolle erfüllen. Und manchmal haben wir es so gemacht, dass dieser Wunsch nach Gleichstellung einfach nur dazu geführt hat, dass wir eine neue Rolle für Frauen erfunden haben. Also früher mussten Frauen Kinder kriegen und Haushalt führen und dem Mann den Rücken frei halten. Und heute müssen Frauen emanzipiert sein, Karriere machen und so weiter und alles unter einen Hut bringen, die Vereinbarkeit. Und das ist aber nur der Inhalt ausgetauscht und nicht das Prinzip. Wenn wir das Prinzip, und ich glaube, das der Kern des Feminismus ist nicht zu sagen, Frauen haben heute andere Rollen als früher, sondern zu sagen, Frauen haben überhaupt keine Rollen zu erfüllen, sondern sie sind freie Subjekte, genau wie es die Männer schon immer waren. Sie können selber was wollen, und dieses Wollen von Frauen ernst zu nehmen in der Politik, auch dann, wenn sie was anderes wollen, als in der männlichen symbolischen Ordnung als gut oder erstrebenswert angesehen wird. Das ist eigentlich der Kern des Feminismus, und deshalb müssen wir aufpassen, so mit allgemeinen feministischen Forderungen, die wir dann von allen Frauen erwarten, dass sie das teilen. Also diese lästige Diskussion, ist sie eine gute Feministin oder nicht? Ja, weil ich glaube zum Beispiel, dass es durchaus berechtigt ist, wenn Frauen andere Sachen wollen, als man allgemein für eine emanzipierte Frau zugrunde legt. Und dazu kann eben dann auch gehören, dass sie zum Beispiel gerne Dreadwife sein möchte, oder was wir so heute so nennen, dass sie gerne nicht erwerbstätig sein möchte, sondern ihre Zeit mit, keine Ahnung, Nudelteig machen und Gummibärchen selber kochen verbringen will. Denn in diesen Sachen liegt ja auch eine Utopie drin. Da liegt ja auch eine Ökonomiekritik drin. Die artikuliert sich nicht, weil wir in unserer Vorstellungskraft nur diese alten Rollen haben, und wir sehen eine Frau, die zu Hause irgendwie im Haushalt werkelt, und dann denken wir automatisch an die traditionelle Hausfrau. Aber wir können ja vielleicht auch noch andere Bilder dazu erfinden, zumal gerade diese Threadwives, die verdienen Geld, die machen da draußen ein Businessmodell, die streamen das in die Öffentlichkeit, und die traditionelle Hausfrau war gerade dadurch bestimmt, dass sie nicht in der Öffentlichkeit war, dass sie zurückgeschlossen in der häuslichen Sphäre war. Das heißt, das, was diese sogenannten Threadwives machen, ist überhaupt nicht dasselbe wie die traditionelle Hausfrau. Und ich plädiere immer dafür, zu gucken, was will die Frau? Was für eine Gesellschaftsutopie ist auch dahinter? Und dass wir zusammen eben nicht überlegen, wie werden wir eine besonders gute, emanzipierte Frau, sondern dass wir überlegen, wie werden wir freie Frauen? Und frei sein bedeutet eben, dass wir vielleicht, du willst das und ich will was anderes. Und wie können wir uns darüber verständigen, dass wir ganz unterschiedliche Ideen und Vorstellungen von der Welt haben und die politisch zum Ausdruck bringen? Mhm.
Aber müssen wir nicht dann eigentlich auch davon ausgehen, dass das klassische Patriarchat, sagen Männer wie Frauen, in sehr starre Rollen gebracht hat? Also, ne, dass alle da irgendwie sehr eingeschränkt waren. Und dass es ein Schritt ist, sich von diesen, also dieser Rollen, sich bewusst zu werden und sich sozusagen davon zu emanzipieren. Und nun haben wir ja aber die Postpatriarchaten, und ne, woher wissen wir sozusagen, dass die nicht machen, was sie wollen? Also ich finde das irgendwie noch so ein Widerspruch, in dem, wenn wir jetzt, also ne, wie stellen, also mich spricht das an, auch dieses aus dem Begehren, aus dem Wollen, wirklich was Neues zu entwickeln und nicht irgendwie das, was schon da ist, nur wir dürfen es alle machen. Und gleichzeitig, genau, sehe ich da noch so eine Lücke sozusagen. Also ist das ja auch die Notwendigkeit des Chaoses gerade, weil irgendwie alle anfangen auszuprobieren, was sie denn eigentlich wollen. Aber verstehst du, was ich meine?
Ja, genau, also die Männer im Patriarchat sind natürlich auch Rollenzwängen unterworfen gewesen, zumal wir ja sagen müssen, dass das Patriarchat nicht einfach immer nur eine Herrschaft von Männern über Frauen war, sondern eben auch eine Herrschaft von Männern über andere Männer. Mhm. Junge Männer, arme Männer, kolonialisierte Männer und so weiter. Von daher genau, ist dieses Männer-Frauen-Gegenüberstellung sowieso nur teilweise richtig. Aber zu der Rolle der Männer hat gehört, dass sie auch individuell sich ausleben. Also es gibt viele Männerrollen im Patriarchat, ne? Der Sportler, der Krieger, der Philosoph, der Lehrer, Männer waren schon aufgefordert, ihren Weg zu finden. Also zu ihrer Rolle gehörte es, etwas zu wollen, ja. Mhm. Und zur Rolle der Frauen gehörte
der Helden, es gerade, genau. Die Heldensage eigentlich auch.
Ne? Und deswegen kann man es nicht so ganz miteinander vergleichen. Mhm. Also dass Männer was wollen, ist nichts Neues, und dass sie auch gesellschaftlich durch die Ordnung dazu aufgerufen werden, was zu wollen. Bei Frauen ist das Wollen selber das Neue. Und deswegen müssen wir das erstmal herausfinden, um dann zu überlegen, ob es gut oder schlecht ist. Mhm. Das männliche Wollen ist tatsächlich in vielerlei Hinsicht auch schlecht, weil es eben gerade, und das konnte so schlecht sein, weil es diesen ganzen Care-Bezug ausgelagert hat. Die Ideologie war, wir können in freier Konkurrenz miteinander in Wettstreit gehen und dabei sogar Kriege führen und so weiter, weil es gibt ja zu Hause noch die Frauen, die alles wieder hinter uns aufräumen. Ne? Es gibt ja die dann die Krankenschwestern sind und die Wunden der angeschossenen Soldaten wieder versorgen und die dafür sorgen, dass wir einen Rückzugsort haben und so weiter. Das heißt, das war ja so eine Aufgabenteilung, die diese Art männliche Freiheit ermöglicht hat, weil es gab eben die Leute, die hinterher dafür gesorgt haben, dass es trotz allem wieder weitergeht. Und natürlich bedeutet eine postpatriarchale Ordnung, die kann sich daran nicht orientieren, sondern sie muss schon überlegen, wie kriegen wir das, also wie kriegen wir unser freies Wollen damit zusammen, dass die Welt auch noch funktioniert. Mhm. Aber ich glaube, dass die Gefahr nicht besonders groß ist, dass Frauen das vergessen. Jedenfalls ist das meine Erfahrung. Es ist ja klar, also wenn du um die Care-Notwendigkeit der Welt weißt, dann stellst du dir nicht vor, dass deinen Begehren zu folgen bedeutet, einfach alles zu nehmen, was du kriegen kannst und soll jemand anders sich drum kümmern, dass das wieder aufgeräumt wird. Das ist, halte ich für so einen theoretischen Einwand, der aber nicht in der Realität wirklich sicher.
Nee, absolut. Finde ich auch, das ist nachvollziehbar und das kann man ja auch, genau, das ist, glaube ich, auch die Erfahrung, die tatsächlich dann, also das kann man sich ja auch eben ohne das Mutterwerden vorstellen, aber was im Mutterwerden so drin ist, ne, auch toi 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 bei vielen Vätern mittlerweile, also durch die Erfahrung von Vaterschaft, ne, das sehe ich schon oder so erlebe ich das auch, dass es ja eine Chance ist eigentlich für Männer, sich mit dieser Essenz des Lebens oder den Notwendigkeiten des Lebens überhaupt zu verbinden, also so eine Art Reality-Check sozusagen, was ist überhaupt wichtig und worum geht es oder dass das schon echt eine Chance ist. Das heißt, wir brauchen auch unbedingt diese Verbindung mit der Care-Arbeit sozusagen, ne, als Basis unserer aller Leben. Also auch da liegt ja viel Chaos drin. Also ich glaube, ne, gerade Eltern machen auch die Erfahrung von ganz viel, also chaotischen Zuständen, die trotzdem einer Logik folgen, aber eher im konstruktiven Sinne, würde ich sagen. Und darüber habe ich auch nachgedacht, auch meinem Mann nachgedacht, als wir teilweise zusammen dieses Buch gelesen haben, dass ja Chaos schnell sowas Bedrohliches ist, und so ist es ja auch durchaus von dir, glaube ich, gemeint, ne? Dass das ja schon etwas, da sich was auflöst und gleichzeitig da ja aber auch immer eine Chance ist, was Neues zu schaffen. Würdest du das Chaos eben an der Stelle gleichbedeutend mit Krise sehen? Und ja, wo siehst du eben auch die Chance in dieser Veränderung, die das dann ja eigentlich auch ist?
Ja, also ich sehe tatsächlich auch die Chance. Ich habe ja in dem Buch diese Analogie oder diese Metapher, dass ich sage, wir haben es nicht mehr mit Patriarchen zu tun, sondern mit Piraten. Mhm. Ausgehend von diesem Spruch aus dem Film Fluch der Karibik, wo Johnny Depp sagt, take what you can, give nothing back. Also nimm, was du kriegen kannst und gib nichts zurück, als Motto der Piraten. Und bei den Buchvorstellungen sagen manchmal eben viele Leute, aber warum kommen die Piraten bei dir so schlecht weg? Piraten sind doch gut. Ja, die kämpfen gegen die Reichen, die zerstören eben die alten Ordnungen, die leben für die Freiheit der Meere und so weiter. Und genau so ist es auch. Also das Chaos birgt die Chance, was anders zu machen. Es birgt natürlich auch die Chance für einzelne Frauen, sich da irgendwie zu behaupten. Es gibt ja in dieser, wir sind dann auch befreit von diesen Rollen, weil es ist alles chaotisch und das erlaubt Spielräume. Ich glaube nur, dass das eben nur die eine Seite ist und die andere Seite ist, dass es eben chaotische Zustände ohne Ordnung auch einfach bedeuten, das Recht des Stärkeren, dass diejenigen, die das nicht können, die da nicht für sich selber kämpfen können, die vielleicht auch nicht so mutig sind, dass die dann halt leicht unter die Räder kommen. Also das postpatriarchale Chaos hat Care auch nicht auf der Rolle. Aber vielleicht bietet es eben Chancen, und ich denke aber, die bestehen durchaus auch darin, eine andere Ordnung zu schaffen. Also ich bin ja auch, tendiere politisch zum Anarchismus, was ja manche Leute mit Chaos gleichsetzen. Aber Anarchismus heißt eigentlich eine, eine herrschaftsfreie Ordnung, also eine Welt ohne Herrschaft, die aber eben nicht auf Recht des Stärkeren hinausläuft, sondern auf ja, Vorstellungen von gegenseitigem sich um sich kümmern. Alle die Bedürfnisse aller Leute werden ernst genommen. Und gerade Familien, die gut funktionieren, haben ja so etwas schon. Also diese innerhalb der Familie werden ja Konflikte so bearbeitet, dass die Bedürfnisse aller zum Zuge kommen, eben auch der Schwächeren. Also man achtet auch darauf, ja, dass es den Kindern gut geht, auch wenn die gar keine Macht haben, um sich zu verteidigen, einfach weil man sieht, der Gesamtkonstruktion geht es gut, wenn es auch den Schwächeren gut geht. Also so eine völlig banale, simple Regel, die in Familien für völlig normal gilt, die können wir irgendwie nicht auf größere Einheiten übertragen. Und es liegt halt auf dieser Idee der Trennung von diesen Sphären. Alles, was in der Familie läuft, muss in der Öffentlichkeit völlig anders laufen. Aber das ist ja Quatsch. Wir machen in Familien Erfahrungen, die wir dann übertragen können auf größere Communities. Und genauso wie wir uns in der Familie um die Schwächeren kümmern, können wir uns doch auch in der Gesellschaft und im Staat um die Schwächeren kümmern und das nicht für völlig absurd halten, sondern für vollkommen normal. So ungefähr. Also diese und das heißt ja nicht, dass wir wirklich alles bis ins letzte Rädchen festlegen. Das ist vielleicht das, was du meinst, ne? Diese Gesetze, die wir haben, die Männer erfunden haben für ihren öffentlichen Bereich der Welt, die sind ja wirklich deshalb so absurd, weil sie immer irgendeine allgemeine Regel aufstellen, die dann auf den konkreten Fall angewendet werden muss, bis ins letzte Komma, auch wenn das vielleicht gar nicht passt, dieser Fall jetzt. Ja. Und in Familien haben wir gelernt, dass Regeln anders funktionieren, sondern dass man aus der alltäglichen Erfahrung die Erfahrung rauszieht, was funktioniert nicht, und dass man das immer wieder anpasst und dass sich dann Gewohnheiten oder Rituale oder sowas rausbilden, die dann auch in der einen Familie so, in der anderen so, in der anderen so sein können, aber die eine gewisse Ordnung und Verlässlichkeit und so weiter einführen. Und ich denke, wir könnten in größeren gesellschaftlichen Zusammenhängen lernen von dem, was in Familien gut funktioniert.
Ja. Super spannend und auch, genau, ich beobachte das an verschiedenen Stellen, ja auch diese Balance aus, wie viel, genau, Regel brauchen wir und wo wird es zu viel, kenne ich, ne, aus dem Wohnprojekt, in dem wir leben, der Schule, ne, so, wer kennt es aber ja auch auf politischen Ebenen, wenn über Bürokratieabbau gesprochen wird, so geht es ja eigentlich genau darum, ne, so, was ist dann auch zu viel. Ja, liebe Antje, wir könnten noch sehr lange weiterreden, aber ich glaube, wir kommen zum Ende aufgrund der Zeit. Vorhin war ich bei meiner Gynäkologin zur Vorsorge. Mhm. Und immer wenn ich in diesen Wartezimmern sitze, wo eine Vielfalt von Frauen vertreten ist, schwangere Frauen, nicht schwangere Frauen, jüngere Frauen, ältere Frauen, kriege ich oft auch so einen Impuls, ich denke, am liebsten, also würde ich jetzt allen mal sagen, das, also aus meiner Arbeit auch heraus, natürlich besonders den Schwangeren in meinem Fall. Und ich habe mich dann gefragt, was würdest du denen wohl, also was wäre wohl dein Impuls, wenn du die Chance hättest, einer großen, vielfältigen Gruppe von Frauen ja eine Botschaft mitzugeben? Wozu würdest du sie auffordern? Was wünschst du dir eigentlich sozusagen von den Frauen, habe ich mich gefragt.
Also ich wünsche mir zweierlei. Erstens wünsche ich mir, dass sie es gut finden oder dass sie es nicht nur akzeptieren, sondern wirklich davon profitieren und es feiern, wie unterschiedlich sie sind. Tatsächlich ist das auch so ein Fehler, den wir aus so einer männlichen Kultur übernommen haben, dass wir Unterschiede für eine Gefahr halten. Aber das ist ja nicht das, was der Realität entspricht. Denn wenn Leute was anders machen als ich, dann ist das doch erstmal interessant. Da kann ich ja was von lernen. Ich kann mich inspirieren lassen. Ich kann meine eigenen Wünsche klarer formulieren, wenn ich sehe, dass ich das will, ich garantiert nicht. Aber das heißt ja überhaupt nicht, dass das schlecht ist. Ja, so ein banales Beispiel. Es gibt Leute, die haben auf ihrem Balkon Blumen, ja. Danach habe ich überhaupt gar kein Bedürfnis, aber ich freue mich doch an den Blumen auf den Balkons anderer Leute. Also, dass wir lernen, es ist total okay, unterschiedlich zu sein und wir können uns gegenseitig inspirieren und wir müssen uns nicht dauernd miteinander vergleichen im Sinne von, wer ist besser, wer ist schlechter. Das wäre der eine Ratschlag. Also nicht immer gucken, genau, ist die andere besser oder schlechter als ich, sondern ist sie anders und wie interessant ist das eigentlich? Und der zweite Punkt ist, nicht zu versuchen, allen gefallen zu wollen. Es gibt so ein großes weibliches Bedürfnis, Lob zu bekommen. Was natürlich daran liegt, dass wir immer so in so einer defensiven Verteidigungshaltung waren. Gerade im Patriarchat lag ja auch unser Erfolg und unser Überleben. Oft hing ja davon ab, dass andere uns gut finden. Heute haben wir 100 Jahre Emanzipation hinter uns. Uns geht es viel besser als den Frauen vor 100 Jahren. Wir haben mehr Geld, wir haben mehr Einfluss, wir haben berufliche Chancen, die früher nicht hatten. Nicht so viele, wie uns zustehen würden, das stimmt, aber mehr als wir früher hatten. Und wie können wir die so nutzen, dass die Welt so wird, wie wir sie uns vorstellen? Wie können wir unseren Einfluss geltend machen? Und dabei müssen wir auch mal damit rechnen, kritisiert zu werden und dass Leute uns doof finden und dass wir Nachteile haben oder so. Aber das lohnt sich, dafür einzutreten. Mhm. Und zwar auch ohne, dass alle anderen schon auch überzeugt sind, dass das richtig ist, sondern einfach mal, wir setzen die Maßstäbe da, wo wir Einfluss haben, und wir probieren das einfach mal aus. Und wenn du das falsch findest, dann ist das halt so. Dann kommen wir da halt nicht in überein. Also mehr Mut, sich gegen Konformismus und gegen Anforderungen von anderen auch zu wehren oder sie einfach nicht zu beachten, weil man selber was anderes will. Also für die eigenen Überzeugungen eintreten. Das wäre auch so was, was ich mir von den Frauen wünsche.
Yes. Ich fand das eine gute Idee, das so auf Flyer zu drucken und dann in allen gynäkologischen Praxen Republik auszulegen. Das wäre doch vielleicht eine Chance, die Botschaft nach vorne zu bringen. Ja, vielen, vielen Dank für deine vielen spannenden Gedanken, deine Zeit und natürlich deine Bücher, die ich allen empfehle, die ich in den Shownotes verlinke und ja, zum Lesen auf jeden Fall allen ans Herz lege.
Ja, ganz herzlichen Dank für die Einladung.
Ja, danke auch dir, Antje, für deine Zeit, deine Gedanken und deine Bücher. Es war mir wirklich eine Freude. Und was mich an diesem Gespräch so bewegt hat, ist die Verbindung zwischen dem, was Antje theoretisch beschreibt, und dem, was ich täglich in meiner Arbeit erlebe. Die Paare, die versuchen, Care-Arbeit fair aufzuteilen, die stoßen ja immer wieder genau an diese strukturellen Grenzen, an die Rollenbilder, an ungleich verteilte Privilegien, an die Frage, wer eigentlich was trägt und warum. Und ja, immer wieder zu merken, dass das kein individuelles Versagen ist, sondern dass das einfach eine lange strukturelle Geschichte hat. Und ja, das hat Antje eben sehr klar eingeordnet. Und auch ihre Gedanken über das Wollen und Begehren von Frauen, das trifft wirklich den Kern meiner Arbeit, weil das mache ich ja Frauen dabei begleiten, überhaupt herauszufinden, was sie wollen. Also sei es in ihrer Rolle als Mutter, sei es in ihrer Rolle als Führungskräfte oft und Mütter. Aber das sind immer diese Rollen und es geht eigentlich darum, herauszufinden, was will ich denn jenseits dieser verschiedenen Rollen, jenseits des Drucks, der vielen Erwartungen, es allen recht zu machen? Ja, das sind halt sehr oft die Themen im 1:1-Coaching, in meiner Beratung, aber auch in den Gruppencoachings, die ich anbiete. Es gibt aktuell eine Warteliste für das Gruppencoaching Bye-Bye Supermom, das voraussichtlich im Herbst startet. Ich verlinke meine verschiedenen Angebote und die Website in den Shownotes. Ja, trag dich da sehr gern ein oder trag dich für meinen Newsletter ein. Auch Antjes Bücher verlinke ich dort. Ja, und jetzt wünsche ich dir einen wunderbaren Tag, eine wunderbare Nacht, wann auch immer du diese Folge hörst. Und bis zur nächsten Folge. Alles Liebe.